Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir bitten dich, schenke, dass wir es hören und verstehen. Amen. Hand aufs Herz. Lesen Sie Gebrauchsanweisungen? Ich erinnere mich gut, als ich einmal meiner Tochter vor vielen Jahren half, ein IKEA-Regal aufzubauen. Und als wir endlich fertig waren, stand es schön da, aber irgendein Brett war immer noch vorhanden. Wir hatten vergessen, die Sockelleiste einzusetzen, weil wir eben ohne die Gebrauchsanweisung vorgegangen sind. Und nachträglich ging es nicht mehr, also mussten wir alles wieder auseinanderreißen. So kamen wir uns dann vor. Währenddem wir sozusagen in der einen Hand Gebrauchsanweisung lesen, platzt schon bald die Bombe nebenan. Oder vielleicht haben Sie schon mal diese Erfahrung gemacht, dass Gebrauchsanweisungen recht unverständlich sein können, wie etwa diese, leicht abgeändert. Um Ihr neues Handy zu starten, lesen Sie die Gebrauchsanweisung. Um die Gebrauchsanweisung zu aktivieren, starten Sie Ihr Handy. Auch schon mal so eine Übersetzung gelesen. Aber wie gehen wir eigentlich mit Gott und seinem Wort um? Gibt es da auch eine Bedienungsanleitung? Eine Gebrauchsanweisung sozusagen? Ich kann Ihnen verraten, es gibt sie und sie steht in der Bibel. Und wir müssen sie nicht erst zu Ende lesen, um nachher zu merken, wie wir sie zu lesen haben. Ein Hinweis dazu gibt uns nämlich die Apostelgeschichte im 13. Kapitel. Da steht, der Zusammenhang ist sonst nicht wichtig, und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte, wie in dem zweiten Psalm steht in unseren deutschen Bibeln. Wenn man aber den griechischen Text zu Hand nimmt, dann steht hier Protos, der erste Psalm. Wie kommt das? Das ist ganz einfach. Die hebräische Bibel und eben die ursprünglichen Texte, die hatten eine andere Zählung. Die begannen nämlich erst mit dem, was bei uns der zweite Psalm ist, zu zählen. Darum hat die Schriften, die hebräischen, nur 149 Psalmen und nicht 150. Weil der erste Psalm so etwas wie der Buchdeckel oder das Vorwort zu den Psalmen ist und zeigt, worum es eigentlich bei den Psalmen und letztlich bei der ganzen Bibel geht. Wir können also sagen, wir haben tatsächlich in unserem Psalm 1 oder hebräischen Psalm 0, wenn man so will, so etwas wie eine Anleitung. Der erste Psalm ist also ein Vorwort, eine Art Bedienungsanleitung zum Umgang mit Gottes Wort. Warum lese ich Gebrauchsanweisungen? Ich glaube, mit einem Eingangswort wurde es deutlich. Damit meine Arbeiten mit Werkzeugen oder was auch immer mit dem Gerät gelingt. Warum lese ich aber die Bibel? Ich lese doch die Bibel, hoffentlich, damit auch das Leben gelingt. Wer kann denn eine bessere Anweisung für uns geben als unser Schöpfer? Die besten Gebrauchsanweisungen schreiben nämlich die Entwickler, wenn sie dazu fähig sind, auch das zu formulieren. Ich hatte einmal einen Freund, der war damals, gab es noch die Swiss Air, immer wenn ein neues Flugzeug kam, war er schon bei der Entwicklung des Cockpits dabei. Und dann war er oft Monate und Jahre bei der Boeing, damals vor allem Boeing-Flugzeuge, Airbus gab es noch nicht so, um die Gebrauchsanweisung, die Bedienungsanleitung für die Piloten, für die Techniker und so weiter zu schreiben. Also, so möchte Gott uns etwas in die Hand geben, damit unser Leben, das er geschaffen hat, gelingt. Ich lese auch Gebrauchsanweisungen, damit ich zurechtfinde. Bei meinem Auto kam plötzlich so mal ein Blinklicht, ich wusste nicht, was es recht war. Hieß nur, dass ich nur noch 3000 Kilometer fahren könnte, dann würde der Motor blockiert. Ich habe dann lange gesucht in der Gebrauchsanweisung und auf etwa Seite 150 oder so habe ich dann tatsächlich sowas gefunden. Ein Stichwortverzeichnis konnte ich nichts anfangen. Und dann fand ich mich zurecht und wusste, was los war und welche Knöpfe ich drücken musste. Und es war ganz harmlos. Ich lese also auch die Bibel, um Orientierung im Leben, im Zeitgeschehen, im Weltgeschehen zu haben. Damit ich eine Grundlage, einen Maßstab habe, an dem ich mich orientieren kann. Manchmal vielleicht bis hinein auch in politische Fragen, aber erwarten Sie von mir keine Wegweisung in die Richtung. Und vor allem lese ich die Bibel, weil ich darin eigentlich Gott selbst begegne, in seinem Wort. Meine Frau ist ja jetzt schon längere Zeit in Deutschland und ich bin überglücklich, gibt es Skype und gibt es Telefon. Wir quatschen fast jeden Tag stundenlang. Und darin begegne ich meine Frau. Und als wir verlobt waren, war ich mehrere Monate weg im Ausland und wir haben uns jeden Tag geschrieben. Wir behaupten beide heute, dass wir uns durch diese Briefe besser kennengelernt haben, als wenn wir zusammen auf einer Couch gekuschelt hätten. Oder ins Kino, weiß ich was. Weil da formuliert man, da überlegt man. Und da liest man, liest nochmal und versucht es zu verstehen und saugt es auf. Ich lese die Bibel. Ja, warum lesen Sie die Bibel? Das müssen Sie selbst beantworten. Aber wie komme ich jetzt zu einem Verstehen? Was soll ich jetzt dann mit dieser Gebrauchsanweisung Gottes und mit seinem Wort wie umgehen? Wie gesagt, der Psalm 1, ich bleibe jetzt bei unserer Zählung, lesen wir einfach mal den durch. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen. Wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Ein Bild, das wir ja in Spanien sehr gut kennen, wenn es so trocken ist, aber eine gute Bewässerung oder das nötige Wasser, dann blüht es und es gibt 3 Orangenernten oder so. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen dem Spreu, die der Wind verweht. Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Der Herr wacht schützend über den Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, verliert sich im Nichts. So übersetzt es Martin Buber und entspricht wahrscheinlich am nächsten dem hebräischen Aussage, wo es sich auflösen, verlieren heißt. Also der erste Psalm, wir haben gesehen, ist ein Vorwort und er legt gleich hier die Voraussetzungen fest. Glücklich, der nicht da sitzt, sondern dort, wo die Menschen nachdenken über Gottes Wort. Er zeigt uns auch, das werden wir dann noch feststellen, wie wir mit der Bibel umzugehen haben. Und er hat eine große Verheißung, der Baum, der Frucht trägt, von Gott beschützt auf allen Wegen und die Wege sollen gelingen. Das heißt nicht, dass sie so gehen, wie ich sie denke, sondern so, wie Gott sie plant. Also, im Vorwort werden also die Grundlagen mit dem Umgang der Bibel und die Voraussetzungen deutlich. Nochmals glücklich zu preisen, wer nicht im Rat der Gottlosen ist. Das ist sozusagen die Voraussetzung. Ich muss überlegen, wo befinde ich mich, wo will ich sein? Oder will ich lieber da sein, wo man sich lächerlich macht über Gott und sein Wort? Ich habe am Freitag wieder einmal die Heute-Show eingeschaltet und nach 2-3 Minuten habe ich ausgeschaltet, weil ich einfach merkte und es mich ärgerte, dass man eigentlich Gott wieder missbraucht und lächerlich macht. Übrigens etwas, das mir immer häufiger auffällt. Anders heißt es, glücklich ist ja der, der dann eine Sehnsucht, ein Verlangen hat nach dem Gesetz. Mit dem Inhalt der Bibel soll also nicht nur gelebt, sondern auch gearbeitet werden. Das heißt, der nachdenkt in unserer Übersetzung oder sinnt darüber. Aber was heißt, hat es mit diesem Nachdenken, Hege, im Hebräischen zu tun? Ich möchte heute ganz bewusst einmal vor allem an diesem Wort nachdenken, darüber sinnen, hängen bleiben und versuchen aufzuzeigen, was eigentlich hier drin steckt an Voraussetzungen und Hilfen. Ich wiederhole jetzt nicht nochmals den ganzen Psalm, der ist uns ja meistens auch vertraut. Sondern bleib eben bei diesem Wort Ihege, aber ich sage jetzt Ihege, weil das ist, sonst kriege ich am Schluss noch einen Knoten im Hals, bei diesem hebräischen Wort. Was bedeutet das? Das Erste, was es bedeutet, ist etwas, das Sie wahrscheinlich alle kennen und Sie schon häufig genervt hat. Haben Sie mal eine Taube oder mehrere direkt vor dem Haus gehabt, die dauernd so lästig gurren? Bei uns in der Nähe gibt es so eine Taubenzuchtstation von so Kunstfliegtauben. Die sind dann schön bunt noch angesprüht. Aber wenn zur Futterzeit und wenn dann noch nicht die Türen offen sind, dann ist ein Lärm und die hören nicht auf. Die hören nicht auf, bis endlich die Tür aufgemacht wird und sie rankommen an die Futterstelle. Das ist die erste Bedeutung. So sollen wir dranbleiben. Auch wenn es nicht gleich klappt, auch wenn ich es nicht gleich verstehe, auch wenn es vielleicht kompliziert zu sein scheint, manchmal ist es auch kompliziert, dranbleiben, beharrlich, stur wie eine Taube mit ihrem Brr, Brr, Brr und so weiter. Das ist die erste Bedeutung dieses Wortes von Jäger. Also Gurren, das heißt, wie ich es gesagt habe, beharrlich dranbleiben, auch etwas erwarten. Die bleibt ja dran, weil sie genau weiß, hinter dieser Türe steckt was. In diesem Wort steckt es. Deswegen bleibe ich dran. Ich erwarte etwas. Die zweite Bedeutung ist eigentlich die Bedeutung des Knurren eines Wildhundes oder Löwen. Wir brauchen nicht mal zu Wildhunden zu gehen. Ich habe 2 kleine Hunde und so klein wie die sind, wenn sie sich mal nicht ganz einig sind um einen Knochen, da kann selbst der Kleinste dann ganz energisch knurren und sagen, den lasse ich nicht los, der bleibt bei mir, bleibt mir weg. Die nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Ich bleibe, wenn ich mal etwas habe, wenn ich Futter gefunden habe, soll ich daran festhalten. Es sozusagen in dem Sinn verteidigen, nicht, dass ich es erklären muss und den anderen verteidigen, weil es notwendig wäre, sondern weil es Bedeutung hat. Festhalten. In diesem Sinne ist es auch ganz gut, manchmal Bibelworte gut zu kennen, weil in Notzeiten kann einen Gott plötzlich an das erinnern. Ich habe mal salopp gesagt, Gott kann uns nur an das erinnern, was ich mal erarbeitet habe. Stimmt natürlich nicht. Er kann mehr. Er ist nicht an meine Beschränktheit gebunden. Aber trotzdem festhalten und dann eben knurren wie ein Löwe. Und das heißt eben sich aneignen. Das heißt festhalten. Nicht rechthaberisch, sondern weil es darum ist. Das heißt verteidigen. Nicht, weil ich Gott helfen muss bei seinem Wort, sondern weil ich eben es behalten will. Die dritte Bedeutung von diesem Jäger Haben Sie vielleicht im Fernsehen schon gesehen, die Rabbiner, die da irgendwo der Klagemarsch mal in einem Schmarrn und so weiter und so fort. Was machen die eigentlich? Noch deutlicher wird es bei den Torah-Schülern. Wenn die Schrift lesen, dann haben sie noch ihren Zeigehand, oder? Und dann lesen sie immer laut, nicht leise. Sie lesen laut murmelnd. Für uns ist das oft nur ein Murmeln, meistens weil wir nicht gut Hebräisch können, nehme ich an. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn ich etwas, achten Sie einmal, laut konzentriert lese, lese ich viel genauer, als wenn ich so diagonal lese, irgendeinen billigen Roman, da kann ich schon von oben nach unten rechts durch so lesen, da kommt es nicht aufs Wort an. Aber hier kommt es aufs Wort an. Selbst bei verschiedenen Übersetzungen kann das hilfreich sein. Und so heißt Murmeln laut lesen mit Augen und Ohren lesen. Weil wenn ich es laut lese, sehe ich es. Glückselig ist der Mensch. Und ich höre es gleich wieder. Ich nehme es nicht nur durch die Augen, sondern auch durch mein Ohr auf. Darum geht es bei diesem. Und es fällt mir leichter, es sich einzuprägen, mich zu konzentrieren, aufmerksam zu lesen. Und ich merke schneller, wenn ich abgelenkt werde. Und es geht darum, genau zu lesen, was steht und was steht nicht. Worum es geht, wollen wir gleich ausprobieren. Und jetzt muss ich Ihnen etwas verraten. Das letzte Mal habe ich gesagt, Sie können schlafen. Heute geht das nicht, weil wenn Sie nicht mitarbeiten, kann ich die Predigt nicht fertig machen. Und das machen wir anhand einer ganz bekannten Geschichte. Der Weihnachtsgeschichte. Ich denke, die meisten von Ihnen kennen die Weihnachtsgeschichte. Und all die Krippenspiele und so weiter. Ich weiß nicht, ob jetzt jemand den Mut hat, die Weihnachtsgeschichte kurz zu erzählen. Vielleicht erst von dem Moment an, nachdem sie sich auf den Weg nach Bethlehem gemacht haben. Wie geht die Geschichte? Will das einer erzählen? Ja, dann machen Sie es mal im Kopf. Wie kennen Sie die Weihnachtsgeschichte? Etwa so? Da kamen sie endlich nach langer, mühsamer Reise, meistens noch mit dem Esel gezeichnet, nach Bethlehem. In Bethlehem suchten sie eine Herberge. Aber sie wurden abgewiesen. Bis sie endlich in einer Herberge Platz fanden. Das heißt nicht mal in der Herberge, sondern der Herbergswirt gab ihnen einen Raum, sprich der Stall, wo dann auch Jesus geboren wurde. Und dann geht es so weiter mit den Hirten und den Königen bzw. Weisen und Gelehrten. Kennen Sie die Geschichte? Tut mir leid, die gibt es nicht in der Bibel. Die gibt es nicht. Achten wir mal, was genau, es gibt nur einen Text, den Lukas-Text. Lukas 2. So, jetzt muss ich da mal zum Text weiter. So, schauen Sie mal, was da lese. Es begab sich zu jener Zeit, und das stimmt alles. Da machte sich auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war. Damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Merken Sie? Die waren schon in der Herberge. Die waren nicht abgewiesen worden. Sondern Maria hatte, modern gesagt oder biologisch gesagt, den Blasensprung. Das heißt, die Geburt war da. Und jetzt stellen Sie sich die Situation damals vor. Da war eine Volkszählung. Ein Dorf vielleicht mit 200-300 Einwohnern hatte plötzlich 2.000-3.000 Leute zu beherbergen. Da waren die Herbergen überfüllt und das waren meistens nur Einraumherbergen. Das heißt, da waren Betrunkene, da waren Essgelage, da waren manchmal sogar noch Tiere und vor allem, weil ja eine spannungsvolle Zeit war, noch Soldaten, meistens mürrisch, weil sie ja Sonderschichten führen mussten wegen diesen Querulanten, den Juden und dieser überfüllten Stadt. Und jetzt mitten in diesem Dreck, mitten in diesem Lärm, mitten unter all den Leuten sollte Maria ein Kind gebären. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn, und das ist ganz exakt dem griechischen Text entsprechend, aber Sie können es auch in anderen Übersetzungen lesen, sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Theologisch bedeutet es jetzt in diesem Falle eigentlich nichts, weil es ist trotzdem, dass der König der Könige in einer Krippe im Stall auf die Welt kam und nicht in einem Schloss. Aber das Bild von diesem Herbergswirten, die alle immer abgewiesen haben, das ist Kunstmalerei der Vergangenheit, aber ich kann euch beruhigen. Meine Frau hat in einem Erwachsenenbildungsseminar die Weihnachtsgeschichte von, es waren knapp 30 Pfarrer anwesend, erzählen lassen. Und die lagen alle genau gleich falsch. Die waren alle platt, die haben zuerst behauptet, doch, da steht es. Und erst als sie dann genau gelesen haben, und die konnten ja, waren ja gelehrt und konnten Griechisch, waren sie platt, dass sie eigentlich eine falsche Geschichte im Kopf haben. Wie gesagt, wir brauchen sie nicht umzuschreiben und wenn, haben sie noch genügend Zeit bis Weihnachten. Aber merken Sie, wie schnell wir unsere Erfahrung, unsere Lebensgeschichte, unsere Tradition unbewusst, ich glaube nicht, dass das eine Reh bewusst gemacht hat, in eine Geschichte hineinlegen und gar nicht merken, dass wir nicht genau gelesen haben. Ich habe jahrelang das gelesen und nicht registriert. Ich bin meiner Frau dann auf den Leim gegangen und sie hat dann gefragt, was steht da eigentlich im Griechischen? Und da war ich dann platt. Naja, manchmal soll man auch auf Frauen hören. Okay, während sie also in Bethlehem waren, war dieses, dass sie keinen anderen Platz haben im wörtlichen Sinne. Jetzt kommt aber noch eine weitere Bedeutung hinzu, die nicht aus dem Hebräischen, sondern aus der lateinischen Übersetzung meditare kommt. Und das können wir am besten verdeutlichen an dem kretischen Labyrinth. Es heißt da meditabitur die ac nocte. Das heißt eben darüber nachsehen, Tag, die ad nocte und auch in der Nacht. Also einfach das ganze Leben. Das kretische Labyrinth, wer einmal die Gelegenheit hat, kann man schön in der Kathedrale Notre-Dame von Chartres sehen. Es ist nicht ein Labyrinth, wie es in Cartagena hat. Da hat es ein fantastisches Labyrinth, das sogar immer verändert wird, wo man in Sackgassen gerät und dann irgendwie einen Ausgang suchen oder finden muss. Gar nicht so leicht. Nein, das kretische Labyrinth hat eine andere Hinweis. Ich weiß nicht, ob Sie das so von oben sehen können, aber vielleicht, wenn wir mal einfach das schematisch ansehen und einmal den Weg des Labyrinthes abgehen. Wir kommen also hier rein, gehen da außen rum, dann wieder außen rum und wieder ganz außen rum und dann kommen wir wieder ein bisschen weiter rein und wieder außen rum und wieder rein. So geht es immer einen Weg, keine Sackgasse. Mal ist man ganz nah an der Sache dran und dann ist man wieder ganz weit weg, wieder fast zu äußerst am Anfang. Kennen wir auch in unserem Leben, dass man manchmal dacht, jetzt habe ich es und dann plötzlich merkt man, es geht ganz anders. Das steckt in diesem Wort meditare drin. Und das bedeutet drehen, wenden, bewegen, von allen Seiten betrachten, mal ist man oben, mal unten, mal links, mal rechts, mal ganz nah, mal ganz weit weg. Manchmal muss man ja auch etwas zurücktreten, damit man etwas oder das Gesamte besser erkennt, im Zusammenhang der Bibel, und manchmal, wie wir es jetzt heute machen, ganz nah bei einem einzigen Wort. Es heißt aber auch, sich auf ein Ziel ausrichten. Man weiß, am Ende des Weges geht es ins Zentrum. Merken wir, da sind wir schon fast wieder bei der Taube, immer dranbleiben. Es heißt auch, sich auf das Wesentliche konzentrieren, auf diesen Weg zum Ziel her. Ich weiß, es gibt den Spruch, der Weg ist das Ziel. Das ist Quatsch. Da kann ich ja irgendwo hinlaufen. Nein, unser Lebensweg hat ein Ziel von Gott ausgegeben. Machen wir ein zweites Beispiel. Mögen Sie noch ein bisschen arbeiten? Hier habe ich die Frage, welche der Damen hier war in den, sagen wir mal, letzten 2 Monaten mal beim Friseur? Keine Hand hochheben, aber ich glaube es euch nicht. Ich glaube schon, dass ihr mal wart. Aber ihr kennt vielleicht die These oder die Lehre, dass Frauen sich die Haare nicht abschneiden sollen. Meine Frau hatte eine Freundin, also hat sie immer noch, die behauptet immer noch, das wäre Sünde vor Gott. Und sie beruft sich auf diese Stelle, die hier vorne steht, als 1. Korinther 11. Eine Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt. Denn es ist gerade so, als wäre sie geschoren. Merken Sie, jetzt kommt das mit ihrem Haare scheren. Will sie sich nicht bedecken, so soll sie doch das Haar, oh, da fehlt ein Wort, abschneiden lassen. Weil es aber für die Frau eine Schande ist, dass sie das Haar abgeschnitten hat oder geschoren ist, soll sie das Haupt bedecken. Und daraus wird dann geschlussfolgert, die Frauen sollen die Haare nicht schneiden. Wenn wir das im Zusammenhang lesen, ist ja eigentlich schon deutlich, wenn es eine Schande ist, oder weil es eine Schande ist, soll die Frau nicht Kopf scheren oder schneiden. Naja, Entschuldigung, ich glaube, es ist eher eine Schande, mit verfilzten, fotzligen, dreckigen Haaren rumzulaufen, als mit gepflegten Haaren, sei der Schnitt jetzt kürzer oder ein bisschen länger. Also schon alleine deswegen merken wir, das kann nicht eine allgemeine Anordnung sein, generell. Und so hat es hier Paulus gemacht, von allen Seiten. Frau soll die Haare nicht schneiden, aber wenn doch, dann schneide sie sich richtig und dann soll sie wieder andererseits, wir kennen das bei den Juden wunderbar, einerseits, andererseits und dann wieder andererseits, manchmal auch als Methode, um am Schluss das machen zu können, was man will. Ich habe das stundenlang miterlebt mit meinem Hebräischlehrer, einem orthodoxen Juden. Wir kamen manchmal kaum 5 Worte weiter, weil er immer wieder gedreht und gewendet und wieder gedreht hat. Aber es hat mir dafür bei den Prüfungen geholfen. Hier bedecken, dann sagt er nicht bedecken und darum doch besser wieder bedecken. Aber es geht hier um den Zusammenhang. Manchmal ist es auch nötig, den Text deswegen mehrmals zu lesen, um ihn zu verstehen. Aber der Apostel selbst stellt den Text in einen zeitlichen, gesellschaftlichen Zusammenhang von Ephesus, der Hafenstadt. Was war geschehen? Ephesus und auch andere Städte an der Küste waren Anlegeplätze für Schiffe, die vor allem den Winter durch liegen bleiben mussten, weil wegen den Stürmen konnten die damals nicht durch die Ägäis fahren. Ja, da gab es Probleme bei den Frauen. Weil Matrosen, Geschäftsleute und andere, die haben immer mehr begonnen, Frauen zu belästigen, umso mehr Frauen ja oft nicht so viel galten. Die Lösung entstand ungefähr 400 vor Christus. Da haben sie nämlich einen alten Tempelkult wieder aufleben lassen, die der Artemis Aschera, man kann das heute noch in Ruinen in Ephesus sehen, im Moment ein bisschen schwierig in der Türkei, aber da gab es so kleine Kabinen und dort waren dann Tempeldienerinnen, wir würden sagen, ein antikes Bordell. Nebenbei ein gutes Geschäft und auch politisch wirksam, weil da haben sie viele Männer auch Dinge ausgeplaudert, die sie besser für sich behalten hätten. Was dann auch genutzt wurde. Übrigens ähnlich beim Orakel in Delphi. Kurzum, diese Tempeldiener waren Frauen, die meistens 2-3 Jahre zur Verfügung standen, waren immer mehr bekannt. Etwa 200 Jahre vor Christus, genau kann man es nicht datieren, begannen sich diese Frauen den Kopf kurz zu scheren, die Haare kurz zu scheren. Vermutlich aus hygienischen Gründen, aber das hatte natürlich eine andere Auswirkung. Wenn jetzt so ein ausgehungerter oder liebeshungriger Matrose oder Geschäftsmann oder was auch immer durch die Straßen ging und eine Frau sah, die einen geschorenen Kopf hatte, dann begann bei ihm im Kopf das ganze Gedankenspiel, naja, gefällt ihr mir, was könnte man machen und. Ich brauche das nicht auszumalen, wenn die Frauen damit Probleme haben, können sie ja ihre Männer fragen. Auf kurz, das kurz geschorene Haar war das Kennzeichen der Dirnen, würde man heute sagen. Was wäre das Kennzeichen denn heute? Aber in der Zeit der Apostel, also um Christi oder nach Christi, in den Jahren 60, 70, 100, wurde es plötzlich schick, kurze Haare zu tragen. Man muss sich so ein bisschen sexy machen. Ah, kürzlich sah ich Fernsehwerbung, irgendwie es rappelt in der Kiste oder so, bis ich geschnallt habe, was es war. Aber wie gesagt, oder Reizwäsche oder weiß ich was, man muss sich, wenn eine Frau das für ihren Mann macht, ist das was anderes. Aber hier ging es darum, eine Frau wollte sexy sein und entsprechend auffallen. Und das war natürlich dann für viele Männer aufreizend. Und deswegen in einer anderen Schrift, wo es heißt, die Frauen sollen die Haare nicht scheren, um die Engel nicht in Versuchung zu führen. Engel ist nicht kein anderes Wort als ein Bote. Da war ganz klar, auch die Apostel, auch die Wanderprediger waren Männer. Und wenn die plötzlich im Gottesdienst das sahen, fahren sie vielleicht nicht mehr ganz bei der Predigt. Darum sagt das Paulus mit diesen Haare schneiden. Heute würde das doch der gleiche Bibeltext genau das Gegenteil bedeuten. Heute würde es heißen, nicht Wasserstoff, Superoxid, geblond gefärbte Haare bis am Po, nicht einen Ausschnitt bis zum Bauchnabel runter und nicht einen kurzen Rock, damit selbst der Gynäkologe gleich arbeiten kann. Oder Lackstiefel oder so. Das heißt, nicht die Haare scheren wären heute das Problem, sondern vielleicht sogar in einer besonderen Art lange Haare. Nicht alle langen Haare, nur in einer besonderen Art. Merken Sie, im Grunde genommen heißt dieser ganze Text nichts anderes, als die Frauen sollen anständig daherkommen und nicht die Männer unnötig aufreizen. Ganz einfach, anständig. Und war es unanständig, als sie das letzte Mal beim Friseur waren? Ich denke nicht. Merken Sie, es geht nicht immer nur um das wörtliche Übertragen des Bibelwortes, sondern es geht immer um den Kern der Aussage. Deswegen hat, ich meine, es Bultmann war, man sagt zwar Bart, aber ich denke, es kommt von Bultmann, der sagte einmal, die Bibel enthält das Wort Gottes. Und es wurde häufig so verstanden, dass er meinte, man kann so rauspflücken, was ist. Was er meinte, wenn man dann weitere Texte von ihm liest, merkt man, was er meinte, wir müssen herausarbeiten, was war der Kern der Aussage. Hier, wie wir es vorhin gemacht haben, anständig auftreten und den Sinn zu erfassen. Er wehrte sich und hat dann das Kind mit dem Bade ausgeschüttet gegen das buchstäbliche Übertragen, ohne nachzudenken. Und das ist eben manchmal nicht einfach. Das gibt viel Arbeit und Mühe, aber die Mühe lohnt sich. Es geht also nicht, das habe ich schon gesagt, um die buchstäbliche Nachfolge, sondern um die Aussagen Gottes. Es geht um diesen Sinn, Und nicht darum, und ich weiß, das kann jetzt aus dem Zusammenhang gerissen ganz gefährlich sein, nicht um die Bibel wörtlich zu übernehmen, aber wir sollen sie beim Wort nehmen. Es geht aber auch nicht um Leistung. Es geht nicht darum, wer öfters die Bibel von A bis Z durchgelesen hat, wer mehr Texte auswendig kann und so weiter. Mir ist der lieber, der weniger Texte kennt oder auswendig kann, aber sich bemüht hat, sie zu verstehen, vielleicht im Gespräch zusammen mit anderen, und das, was wir dann verstanden haben, auch umzusetzen. Nicht Hörer, sondern auch Täter des Wortes. Naja, aber manchmal ist das wirklich schwierig mit diesen Texten. Ich habe mir schon an Texten die Zähne ausgebrochen. Hätte eigentlich schon längst ein Gebiss nötig. Zu Mark Twain kam auch einmal ein Mann und er sagte mit der Bibel, das kann ich einfach nicht. Es gibt so viele Stellen, die ich einfach nicht verstehe. Und das macht mir viel zu viel Schwierigkeiten. Recht hat der junge Mann. Aber was sagte Mark Twain? Mir machen nicht die Stellen Schwierigkeiten, die ich nicht verstehe. Mir machen die Stellen Schwierigkeiten, die ich verstehe. Merken Sie? Es geht da, wenn ich dann merke, ah, jetzt müsste ich aber. Dann wird es hart. Und dann wird deutlich, ob ich Gott beim Wort nehme oder nicht. Also lieber vielleicht weniger kennen und mehr erkennen und immer wieder lesen und es in den Alltag zu integrieren. Und da kommen wir wieder zu unserem Jäger. Erwarten wir doch, dass Gott zu uns redet. Gurren wir, bis wir endlich Futter kriegen. Das Wort mit sich tragen, festzuhalten. Ja, da dürfen Sie mal knurrig sein und knurren, wie der Löwe vor seinem Knochen oder Fleischbrocken. Aber auch die biblischen Aussagen genau zu betrachten, was steht da, was denke ich, dass da steht, aber auch, was steht nicht. Manchmal fügen wir unbewusst Dinge hinzu. Das heißt ernst nehmen oder murmeln oder genau prüfen, was im Text steht. Und dann wollen wir es doch machen, in diesem Sinne als Christen meditieren. Das Wort in uns tragen, bewegen, mal vielleicht auf dem Spaziergang immer wieder hin und her drehen, wieder von anderen Seiten betrachten, auf uns wirken lassen und es dann im Alltag umsetzen. Denn wie meinte, die Stellen, die ich verstehe, machen wir Schwierigkeiten. Oft entdecken wir nämlich die Wahrheit Gottes Wort, aber auch erst, wenn wir es umsetzen, erst wenn wir es anwenden. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal zu Recht, Erkennen kommt nach dem Gehorchen. Manchmal merken wir und verstehen wir, ah, das meint Gott. Da gibt es ganz viele Bereiche in unserem Leben, von der Partnerwahl bis zu, weiß ich was, Schummeln bei den Steuern oder eben nicht Schummeln. Und erst, wenn wir es anwenden, merken wir, wie großartig es ist, was es uns nützt. Ich habe einmal die Gebote von Jugendlichen umschreiben lassen. Ich habe gesagt, schreibt immer nicht, was verboten ist, sondern was es nützt. Und ich fand köstlich, wie einer einmal schrieb zum Gebot, du sollst nicht stehlen, Gott schützt mein Motorrad, mein Mofa. Merken Sie? Er hat plötzlich entdeckt, das ist nicht einfach eine Einschränkung, sondern das ermöglicht ein freieres Zusammenleben. Weil ich keine Angst habe, dass mein Mofa geklaut wird, wenn sich alle daran halten würden. Wir brauchen deswegen auch keinen großartigen Glauben. Es genügt ganz einfach, Gott zu glauben, wenn er etwas sagt. Gott glauben, nicht an. Das ist auch gut, aber wichtig ist, Gott zu glauben. Petrus hat das beim Fischen gemacht, auf dein Wort hin. Der römische Hauptmann sagte, naja, sag doch ein Wort und mein Junge wird gesund, oder der Knecht. Und Gott sprach schon in der Schöpfung und indem er sprach, müsste man wörtlich übersetzen, geschah es. Und dann bei diesem Kehrvers beim zweiten Schöpfungsbericht, indem er es ansah, war es gut. Merken Sie diese Bedeutung. Also, hier dürfen Sie gurren, keine Angst, Sie belästigen keinen Nachbarn. Hier dürfen Sie knurren, nach voller Lautstärke, aber auch immer wieder lesen, laut lesen, murmeln und, wie gesagt, das Wort Gottes bewegen. Und dann haben wir etwas davon. Ich will jetzt das nicht noch weiter auslegen, aber es heißt, immer wieder glücklich zu preisen ist. Es ist gesegnet und bedeutet wahres Glück, das Wort Gottes so anzuwenden. Es trägt Frucht wie der Baum und hinterlässt in unserem Leben Spuren. Der Mensch, der das hat, hat tiefe Wurzeln. Nicht der kleinste Sturm oder Schicksalsschlag haut ihn um. Er ist dadurch echt unabhängig. Also, und das Letzte ist das Segenswort. Gott wacht schützend über den Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Och, da hat es die Bild. Der aber, den die Gottlosen gehen, verliert sich im Nichts. Wollen wir? Ich möchte Spuren hinterlassen und nicht mich einfach irgendwie ins Nichts, in die Gottlosigkeit und weiß ich was, auflösen. Der Mensch, der so liest, erkennt und tut den Willen. Er hat ewiges und göttliches Leben. Er weiß, Gott ist bei ihm und mit ihm. Das haben wir davon. Das lohnt sich. Nochmal ganz kurz, glücklich ist der Mensch, das heißt, er ist gesegnet, was wahres Glück bedeutet. Er kann entspannt sein, er trägt nämlich Frucht. Er ist verwurzelt, weil er Nahrung hat und Halt. Er ist unabhängig, er hat im wahrsten Sinne Charakter, einen eigenen festen Standpunkt, der aber nicht der eigene ist, sondern in Gottes Willen fußt. Sein Leben erhält Sinn, weil es segensvolle Spuren hinterlässt. Sein Leben hat Zukunft, ewiges Leben. Und wann beginnt das? Schon heute, eigentlich schon gestern. Es ist ewig, heißt ewig, nicht irgendwann nach dem Tod beginnt es dann. Und er erfährt immer wieder neu, dass Gott gegenwärtig ist, bei ihm ist und mit ihm ist. Ich wünsche Ihnen allen viel Freude bei der Knochenarbeit, dem Bibellesen, beim Entdecken und Staunen über Gottes Wort und die Wunder, die er tut. Amen.